Und ich möchte dich von meiner Seite auch ganz herzlich begrüßen in diesem neuen Jahr. Ein gutes, ein gesegnetes neues Jahr hier alle in dieser Location in Reutlingen, nach Balingen und natürlich auch nach Münzingen und alle, die im Stream irgendwo unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie du in dieses Jahr hinein gestartet bist. War es gut? War es irgendwie anstrengend? Keine Ahnung. Ob du dir was vorgenommen hast für das neue Jahr oder ob du einfach nur irgendwie so reingegangen bist. Also ich mache mir immer Vorsätze. Ich habe mir zum Beispiel jetzt im Herbst vorgenommen, ich werde 3 Kilo abnehmen. Ich bin nur noch 4 entfernt. Also sensationell, man kann sich solche Vorgaben irgendwie machen, man kann sich Sachen vornehmen. Und mal ganz ehrlich, meistens diese Vorsätze, die man so hat an Neujahr, die sind doch ganz schön oberflächlich. Also es sind wirklich oft so Dinge, so irgendwie auf der Verhaltensebene. Was weiß ich will ein bisschen mehr Sport machen, mich gesünder ernähren, wieder mehr Zeit mit Freunden verbringen. Das so alles gute Sachen, aber ganz oft sind es wirklich so Sachen, die so oberflächlich sind, dass sie meistens nach 2-3 Wochen irgendwie auch schon wieder hinfällig sind. Aber wie ist das mit den tiefen Dingen im Leben, mit dem, was wirklich deep ist, was unser Leben jetzt nicht nur so oberflächlich mal 2-3-4 Wochen begleitet, sondern wirklich dein Leben ausmacht, wo du merkst, das ist jetzt nicht nur so in der ersten Januarwoche, sondern auch im Juni, auch im September, auch nächstes Weihnachten wieder relevant in deinem Leben. Was sind Werte in deinem Leben, die dein Leben prägen? Der Mike hat schon gesagt, wir steigen heute mit einer neuen Serie ein. Und das bietet sich natürlich an, mit dem neuen Jahr auch eine neue Serie zu machen. Und doch ist es für einige unter uns irgendwie keine neue Serie. Ja, Werte und Vision ist etwas, über das wir jedes Jahr sprechen. Das wir jedes Jahr vor Augen haben. Und die Frage ist vielleicht bei dir da, und wenn, dann ist sie berechtigt, warum? Warum machen wir diese Serie? Warum so oft nicht nur ein Vision Sunday, sondern eine ganze Serie im kompletten Januar? Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Und einer der Gründe ist, weil wir sehr, sehr, sehr viel neue Menschen in unserer Gemeinde haben. Und mal eine kurze Frage an dich. Wer von uns ist innerhalb der letzten 12 Monate dazugekommen? Einfach mal strecken. Mega cool, ein Riesenapplaus euch, die in den letzten 12 Monaten dazugekommen sind. Und jetzt liegt das in der Natur der Sache, dass in Münzingen sehr viel mehr Hände hochgegangen sind. Das ist normal, weil wir dort eben noch nicht so lange am Start sind. Dort sind es unglaublich viel neue. Aber auch in Balingen werden jetzt einige gestreckt haben und vielleicht auch du im Stream zu Hause. Vielleicht noch gar nicht so ganz wissend, ist das meine Gemeinde, aber irgendwie bin ich doch öfter auch mal dabei oder höre auch mal öfter zu. Also der eine Grund, warum wir das machen, ist, weil Menschen neu sind hier. Und der andere Grund ist, weil die allermeisten von uns unter geistigem Alzheimer leiden. Wir haben so ein Bild, wir haben eine Vorstellung, eine Vision von Kirche, von dem, was wir tun, und so schnell vergessen wir das. So schnell ist es im Alltag, in dem Trubel, in all diesen Aufgaben, die uns begleiten, einfach wieder weg. Dieses Why behind the what, warum mache ich das noch, was ich tue? Mache ich es einfach nur, weil ich es halt immer mache? Oder habe ich auch noch wirklich den Hintergrund? Ich möchte eine sehr, sehr zentrale Frage stellen am Anfang dieser Serie. Und die Frage ist, warum kommen wir im ICF zusammen? Warum stehst du auf sonntags morgens? Warum machst du dir die Mühe, hierher zu kommen, hier zu sein als Mitarbeiter, als Besucher, whatever, aber du bist da? Warum tun wir das? Und da gibt es ein paar von uns, die würden sagen, weil es mir sonst langweilig wäre. Okay. Du brauchst einfach Beschäftigung an deinem Sonntag. Du bist es eh gewohnt, die ganze Woche was zu tun. Sonntags wäre es sonst langweilig. Also kommst du her und wirst hoffentlich einigermaßen gut unterhalten. Kann sein, dass das auf ein paar zutrifft. Weil wir uns hier einbringen können und darin einen Sinn sehen. da werden jetzt vermutlich einige mehr zustimmen und sagen, ja, das trifft auf mich zu. Das ist hier ein Ort, das ist eine Gemeinschaft. Hier kann ich so meine Gaben, das, wo ich irgendwie ein Talent habe oder einfach Bock drauf habe, das kann ich hier einbringen und mir erscheint das auch sinnvoll, das zu tun. Und vielleicht kriege ich sogar wieder gespiegelt vom einen oder anderen. Und dann gibt es diejenigen unter uns, die sagen würden, weil wir hier eine Gemeinschaft finden, die uns gut tut und im Leben weiterhilft. Und ich vermute und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das der größte Anteil ist, der sagen würde, jawohl, das trifft auf mich zu. Ich komme hierher, weil es für mich eine Gemeinschaft geworden ist. Ich will noch gar nicht den Begriff Familie jetzt überstrapazieren, obwohl es schon sehr viele gibt, die das auch so formulieren würden und sagen, das ist meine Familie. Ich fühle mich hier so angekommen, so wohl, deshalb komme ich. Das sind coole Gründe. Aber nur mal angenommen, was passiert, wenn sich das nicht erfüllt? Was passiert, wenn du hierher kommst und dich hier langweilst? Was passiert, wenn du hierher kommst, aber nicht rausfindest, wo du dich einbringen könntest? Und du nicht rausfindest, was dein Talent ist oder das nur du so siehst? Was, wenn du in diese Gemeinschaft nicht reinkommst? Wenn du sagst, wow, ja, das nennen hier alle ihre Familie, ihre Gemeinschaft. Aber bei dir ist immer so das Gefühl, du bist außen vor, du gehörst irgendwie nicht so richtig dazu. Was ist dann? Dann gehst du vermutlich wieder raus aus dieser Kirche und bist enttäuscht. Das ist blöd. Aber enttäuscht heißt ja in unserer Sprache, eine Täuschung endet. Die Frage ist, von was warst du getäuscht? Wo hast du dich täuschen lassen, während du hier warst? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, genau diese drei Sachen, die ich genannt habe, dass du davon ausgegangen bist, das ist das Ziel dieser Gemeinschaft. Deshalb kommen die Leute zusammen. Weil sie dich unterhalten möchten, weil sie ein Ort sind, wo du dich entfalten kannst, weil es deine Gemeinschaft ist. Und diese Täuschung muss ein Ende finden. Weil ganz ehrlich, das sind super Motive und wir wünschen das jedem irgendwie auch, aber es ist nicht unser Ziel. Das ist nicht der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Wir kommen zusammen, weil wir gemeinsam etwas glauben, und uns in diesem Glauben gegenseitig bestätigen, unterstützen und tragen. Das ist der Grund, warum wir zusammenkommen, weil wir gemeinsam etwas glauben. Ja, klar glauben wir was. Also nennt sich ja auch christliche Kirche, sollte man schon meinen, dass man da auch was glaubt. Die Frage ist aber, was glauben wir? Ich habe ja eines meiner Bücher, das ich geschrieben habe, das heißt Newcomer. Und in diesem Buch, wenn immer du mit dem Gedanken spielst, in ein ICF zu gehen, mal egal wo, rate ich dir, dieses Buch mal zu lesen. Weil du wirst sehr, sehr viele Gedanken finden, die eine Rolle spielen, ob du in dieser Kirche zu Hause findest oder nicht. Und ich habe da einen Satz geschrieben, da heißt es, wenn du neu bist in einer Gemeinschaft, dann musst du Fragen stellen. Das ist dein Job. Das musst du tun. Und wenn du eine Gemeinschaft bist, dann musst du antworten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Fragen immer wieder stellen und nicht nur sie haben. Also was glauben wir hier in dieser Kirche? Wir glauben das, was Christen weltweit seit dem 4. Jahrhundert formuliert haben. Das nennt sich das apostolische Glaubensbekenntnis. Und vielleicht der ein oder andere von euch hat das auch mal auswendig gelernt. Dann mach einfach die Augen zu und versuch es mal innerlich noch mitzusprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist unser Bekenntnis. Das glauben wir. Und das ist ja nicht mehr die Sprache, die wir reden. So würdest du nicht draußen bei einer Tasse Kaffee, wenn dich dein Nachbar hierher begleitet hat und fragt, was glaubst du eigentlich, dann würdest du vermutlich nicht das zitieren. Obwohl schon viele von uns das irgendwann mal gelernt haben. Wir haben uns in einem über zweijährigen Prozess mit einer Arbeitsgruppe im ICF Movement zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen das neu formulieren. Wir wollen das in eine Sprache hineinbringen, die du benutzen würdest, wie du es vielleicht deinem Nachbarn erklären würdest. Und diese Erklärung, die findest du auf unserer Homepage. Ich werde das jetzt nicht komplett vortragen, das ist Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Lest es dir mal durch. Auf unserer Homepage findest du, unter was wir glauben. Und was uns ganz wichtig war in dieser Arbeitsgruppe, es ist eine moderne Sprache, aber es ist nicht der Versuch, etwas zu verändern oder zu ergänzen. Denn wir glauben, dass das apostolische Glaubensbekenntnis komplett ist. Wir glauben, dass da alles drinsteckt und wir haben 2 Jahre unsere Hirne wirklich zermartert. Und wir haben gesagt am Ende, es ist komplett. Wir wollen es eigentlich gar nicht ändern. Und doch glauben wir, dass wir eine Sprache brauchen, die unsere Nachbarn auch verstehen. So, das glauben wir. Das ist es, was uns verbindet, dieser Glaube. Wir glauben an denselben Gott, der sich in seinen 3 Persönlichkeiten präsentiert. Und wir glauben daran, dass Jesus Christus sich in seiner Gemeinde verkörpert. Daran glauben wir. Hey, die Welt ist voller Kritik an Kirche, auch zu Recht an vielen Punkten. Und dennoch halten wir daran fest und wir glauben immer noch daran, dass das nicht aufhören wird. Die Gemeinde Gottes wird Jesus verkörpern, bis er wiederkommt. Jesus sagt zu Petrus, ich übergebe dir die Schlüssel des Himmels. Ich trete etwas los, das wirst du jetzt beginnen und das wird sich fortsetzen, bis ich wiederkomme. Und auch die Pforten der Hölle, die Macht des Todes werden das nicht verhindern. In Kirche kannst du Jesus begegnen. Jetzt ist das so, wir leben in einer postmodern geprägten Welt. Postmodern ist ein Begriff, der eigentlich aus der Philosophie stammt, der ein bisschen beschreibt, wie unsere Gesellschaft tickt. Die Ausgangsbasis unseres modernen Denkens ist es, da gibt es Vielfalt und kein richtig und kein falsch. Das ist philosophische Grundlage. Vielfalt, kein richtig, kein falsch. Und wenn du das jetzt auf Kirche beziehst, tja, dann ist es einfach nicht richtig. Vielfalt, ja. Du kannst in sehr, sehr unterschiedlichen Art und Weise Jesus verkörpern. Es gibt nicht nur das eine richtig. 100% kann ich unterstreichen, aber es gibt ein Falsch. Und auch das muss man wieder unterstreichen. Vielfalt in der Kirche heißt nicht, dass alles, weil es Tradition ist, weil es eine liberale Freiheit ist, dass alles richtig wäre, wenn es um die Frage geht, ob wir Jesus verkörpern. Da ist eben nicht alles richtig. Die Frage ist, auf welcher Basis entscheidet man? Was ist die Grundlage zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch? Es gibt zwei ganz, ganz große Bereiche, in denen man nachdenken muss, wenn es darum geht, Kirche einzusortieren und zu sagen, hey, wie würde ich diese Kirche für mich jetzt persönlich mal beurteilen, richtig oder falsch? Der eine große Bereich ist theologisch. Also darin, wie man Gott, sein Wesen und sein Handeln versteht. Die Sichtweise auf Gott. Und darin gibt es Riesenunterschiede. Es ist nicht immer so, aber in den meisten Fällen ist es so, dass der theologische Unterschied dadurch entsteht, dass wir Bibel unterschiedlich verstehen. Dass unser Zugang zur Bibel, dass das, wie wir Bibel deuten, welchen Stellenwert wir der Bibel geben, das macht unseren theologischen Unterschied. Da ist die Basis, wie wir Gott sehen oder nicht sehen. Und ich glaube, dass es dringend an der Zeit wird, dass wir Christen an der Stelle wieder mutiger werden. Dass wir mutig bekennen und sagen, so verstehen wir Bibel, so sehen wir Gott. Und dann wird etwas passieren, was wir nicht mehr aushalten. Das wird uns trennen. Und da wird es Kirchen geben mit Sichtweisen auf Gott, wo wir zum Beispiel hier in dieser Kirche sagen, das können wir so nicht sehen. Und ich sehne mich danach, dass unsere Gesellschaft wirklich toleranter wird, dass sie das akzeptieren lernt. Dass sie sagt, ja, ich verstehe Bibel anders und deshalb komme ich zu einer anderen Sichtweise auf Gott und du verstehst Bibel anders und kommst deshalb auf eine andere Sichtweise. Wenn das geschieht, öffnet sich auf einmal wieder Raum, liebevoll und respektvoll miteinander umzugehen. Wenn ich akzeptieren kann und sage, hey, ich komme zu einem anderen Schluss. Das, wie du Gott siehst, kann ich so nicht sehen. So what? Davon ändert sich Gott nicht. Aber wir haben auf einmal eine andere Grundlage, miteinander umzugehen. Und ich wünsche mir diesen Mut, diese Klarheit, zu sagen, hey, da stehen wir theologisch. Der zweite große Bereich, und das ist der viel, viel häufigere, wie sich Kirchen unterscheiden voneinander, ist nicht theologisch, sondern kulturell. Unsere Kultur unterscheidet uns voneinander. Und dabei ist so wichtig zu begreifen, Kultur ist nichts, was zufällig entsteht. Sonst würden wir den Begriff Natur verwenden. Kultur ist etwas, was geprägt wird. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das Wort prägen, das kommt eigentlich aus dem Handwerk. Prägen ist ein handwerklicher Vorgang. Ja, du hast einen Gegenstand, der relativ hart ist, der hat eine flache Oberfläche und von dieser Oberfläche heben sich jetzt bestimmte Dinge ab. So, dadurch entsteht ein Relief. Es hebt sich etwas ab. Und wenn du diesen recht harten Gegenstand nimmst und drückst den auf einen weichen Untergrund, auf ein weiches Material, dann prägst du damit. Dann drückst du dieses Relief in das Material hinein. Das ist das, was handwerklich passiert. Auf uns bezogen, auf unsere Kultur gesprochen, sind diese Erhebungen auf dem Stempel die Werte. Das sind Werte. Das ist das, was unsere Kultur prägt. Und jetzt ist das Spannende, dass wir das ganz oft vergessen, aber wir müssen es uns bewusst machen, jedes Jahr aufs Neue. Diese Werte, die haben wir nicht zufällig. Die entstehen nicht einfach, weil sie so sind, sondern Werte sind eine Entscheidung. So ein Stempel ist zunächst einfach nur flach. Die Erhebung, die du darauf machst, sind eine Entscheidung. Du sagst, das ist mir wichtig. So als Kirche ist jetzt die spannende Frage, was ist dir wichtig? Was sind diese Werte und auf welcher Grundlage entscheidest du dich zu diesen Werten? In Sprüche 29, 18 heißt es, wenn keine Offenbarung, in Klammer Vision, das ist dasselbe Wort, da ist, dann verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Hey, und dieser Vers, der redet auf zwei Ebenen. Das eine ist mal rein psychologisch, das hat mit Glauben noch gar nichts zu tun. Wenn du keine Vision hast, wenn du keine Offenbarung hast, ja, was passiert dann? Dann entscheidest du immer situativ. Und das ist das, wo unsere Gesellschaft momentan komplett steht, zumindest wir westlichen Nationen. Das ist ein Spiegel unserer Zeit, da sind wir gerade. Werte entstehen situativ. Das, was sich jetzt gerade in diesem Moment am besten anfühlt. Das, von dem du jetzt gerade das Gefühl hast, dass es situativ momentan das Richtige ist, das wird zum Richtigen erklärt. In dieser Gesellschaft leben wir momentan. Und die können wir jetzt verdammen, die können wir lieben. Das wird nichts dran ändern. Das ist diese Zeit, in der wir leben. So, die Frage ist jetzt, wie wollen wir das als Kirche? Wollen wir das als Kirche genauso leben wie unsere Zeit? Zu sagen, ja, wisst ihr, so ganz grundsätzlich ist das alles so eine flache Ebene und jetzt schauen wir mal situativ, was gerade richtig ist. Also Zeitgeist, ethische Strömungen, Logik, die sich uns präsentiert, wird zum Maßstab. Neben der psychologischen Ebene steckt in diesem Bibelvers aber auch eine theologische. Da heißt es nämlich, wo die Offenbarung von Gott fehlt. Wisst ihr, ich glaube, dass das als Kirche momentan eines der größten Risiken ist, deren wir ausgeliefert sind. Kirchen merken, dass ein Schwund da ist. Kirchen merken, dass Menschen nicht mehr kommen automatisch. Sie merken, dass es Tradition, Pflege nicht mehr Grund genug ist, zu kommen. Und sie merken, dass es mit der Gemeinschaft oft auch nicht so weit ist, dass es ein gutes Motiv wäre. Und jetzt fängt man an, diesem Zeitgeist zu dienen. Man möchte die Menschen bedienen dort, wo sie stehen. Aber das ist nicht unser Auftrag. Dort, wo Offenbarung von Gott fehlt, verwildert ein Volk. Das heißt, wir müssen wissen, welche Werte sind Gott wichtig. Und hier steht im Römerbrief, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Hey, lasst euch verändern. Und das ist eines der schwierigsten Dinge ever. Weil, wenn wir ehrlich sind, also wir wissen es ja schon, gell? Wir haben schon gecheckt. Wir wissen, was richtig und was falsch ist. Also die draußen ja nicht, aber wir drinnen schon, wir haben es kapiert. Und darin unterstützen wir uns gegenseitig, da bestätigen wir uns gegenseitig drin und dann fühlt sich das auch richtig gut an. Aber hier steht nicht, also ein paar von euch betrifft das jetzt nicht, weil die haben schon geblickt. Nein, da heißt es, wir müssen uns verändern lassen. Unser Denken immer, 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 immer wieder neu. Wow, hey, und ich kann euch sagen, je älter ich werde, und tatsächlich, das passiert auch mir, je älter ich werde, umso mehr checke ich, dass ich nichts gecheckt habe. Und ich finde es manchmal frustrierend. Ich sag's euch, ich finde es manchmal echt frustrierend. Seit über 20 Jahren begleite ich Menschen in der Seelsorge, in Lebenssituationen, die manchmal wild, manchmal geordnet irgendwie sind. Und du kommst so an diesen Punkt, ich habe es gecheckt. Also wenn sich in dieser Kirche einer ein Urteil erlauben darf, dann ich. Also ich habe euer Leben kapiert. Gar nichts habe ich verstanden, überhaupt nichts. Und immer wieder werde ich aufs Neue überrascht. Immer wieder aufs Neue merke ich, aha, da ist ein Verhalten, da ist ein Wert, den finde ich schräg, den finde ich seltsam. Und dann erklärt mir jemand, wie es dazu gekommen ist. Und auf einmal merke ich, oh, aha, puh, war ein langer Weg, bis der Mensch dorthin kam. Und ich merke zum Glück, dass Gottes Geist immer an uns arbeitet. Immer. Und es gibt zwei Möglichkeiten, vom Pferd zu fallen. Zwei Chancen, wie wir Dinge irgendwie falsch verstehen können. Das eine ist, dass wir unsere Bedürfnisse mit Gottes Willen verwechseln. Also weil ich ein Bedürfnis habe, weil ich was brauche, weil ich mich nach was sehne, mache ich das automatisch zu Gottes Willen. Das ist die eine Seite, von der wir runterfallen können. Die andere Seite ist, dass unsere Bedürfnisse als Widerspruch zu Gottes Willen betrachten. Und das ist jetzt deep, da muss man vielleicht in Ruhe nochmal drüber nachdenken. Die eine Seite heißt, ich mache meine Bedürfnisse zu Gottes Willen. Das andere ist, ich gehe von vornherein davon aus, dass meine Bedürfnisse im Widerspruch wären zu Gott. Der Fehler ist, dass wir immer von unseren Bedürfnissen ausgehen. Wir meinen, unsere Bedürfnisse wären der Nabel der Welt. Unsere Bedürfnisse entscheiden über richtig und falsch. Und Gott sagt, lass dich verändern, immer wieder neu, dein Denken immer wieder neu von Gottes Geist verändern lassen. Wir haben was Sensationelles hier im ICF, du hast das hoffentlich schon mal gesehen. Wir nennen das den One-Pager. One-Pager, also wir benutzen unglaublich komplizierte Begriffe. One-Pager heißt das, weil es eine Seite ist. Ja, ich merke, es überfordert ein bisschen. Also eine Seite. Auf einer Seite ist irgendwie so unfassbar zusammenkomprimiert, was wir als Kirche sind. Wenn du wissen willst, wie ICF tickt, dann beschäftige dich mit diesem One-Pager. Es ist unglaublich, was da alles drinsteckt. So, und du findest auf diesem One-Pager 6 Werte. Und jetzt fragen mich Leute immer, 6 Werte, gibt es nur 6 Werte? Ja. Nein, Spaß. Natürlich gibt es mehr Werte im Leben. Aber das sind die 6 Werte, auf die sich das ganze ICF-Movement geeinigt hat. Von denen wir glauben, dass es nicht uns wichtig ist, sondern wir glauben, dass es Gott wichtig ist. Wir glauben, dass das so ein Stempel ist, den Gott uns als ICF-Movement aufdrückt. Das ist das, womit er uns prägt. So, jetzt hast du 6 dieser Werte und die Frage ist jetzt, ja, wenn das die Werte sind, sieht dann jedes ICF gleich aus? Nein, tut es nicht. Und wenn du in ein ICF gehst, dann darfst du nicht überall das Gleiche erwarten. Aber du darfst in jedem ICF diese 6 Werte erwarten. Das ist eine berechtigte Erwartungshaltung, mit der du in ein ICF gehen kannst. Jetzt ist das Problem, dass man Werte sehr, sehr, sehr unterschiedlich leben kann. Und dazu habe ich euch was mitgebracht heute. Ihr seht 2 Tische und 3 Familien. Müller, Meier, Schulze. Es gibt 3 Familien hier in dieser Kirche. Also wahrscheinlich gibt es wirklich Müllers, Meier, Schulze, keine Ahnung. Wenn, dann ist es zufällig gewählt. Ich möchte dir was erklären. Du bist neu in diese Gemeinde gekommen. Du bist ein paar Mal in der Celebration gewesen und jetzt gibt es 3 Familien Müller, Meier, Schulze, die sind bereit, dich mal einzuladen, dich auf ein Essen einzuladen. Die Familie Müller lädt dich zu ihnen nach Hause ein. Die haben den Tisch gedeckt, die haben einen guten Wein besorgt, schön Kerzen angemacht, die haben geschmackvoll eingerichtet. Das ist ihr Wohnzimmertisch, den sie richtig rausgeputzt haben, weil sie gastfreundlich sein möchten, dich zu ihnen nach Hause an ihren Tisch einzuladen. Die Familie Meier sind absolute Campingfans. Sie lieben Plastikgeschirr. Sie haben so ihren ganz eigenen Style von Deko. Aber Camping ist so ihr Ding. Und sie laden dich ein, in ihren Wohnwagen ein Wochenende mit ihnen zu verbringen. Und dann sitzt du da am Campingtisch. Die Familie Schulze sagt, das geht gar nicht. Hey, hallo, wir sind gastfreundlich. Wir laden dich auf die Achalm ein. wir gehen mit dir essen auf der Achalm, gibt es einen schönen Schwabenteller und dann essen wir dort miteinander. So, welche von den drei Familien ist am gastfreundlichsten? Gar nicht so einfach, gell? Ich glaube, dass alle drei von ihrem Stand gastfreundlich sind. Ich glaube, dass alle drei von dem, was sie selber empfinden, als schön, als toll, als repräsentativ für sich als Familie, bieten sie dir an. Das ist Gastfreundschaft. Sieht das total unterschiedlich aus? Definitiv. Wird dich das unterschiedlich ansprechen? Oh, definitiv. Hast du deshalb das Recht, eine der Familien als nicht gastfreundlich zu bezeichnen? Definitiv nicht. Gastfreundschaft kann sich so unterschiedlich ausdrücken. Wisst ihr, gastfreundlich sein heißt, an meinem Tisch gibt es einen Platz. Was darfst du erwarten, wenn du in ein ICF kommst? Du darfst erwarten, dass es Menschen gibt, die dir einen Tisch bereiten, an deren Tisch es einen Platz gibt, an dem du dich hinsetzen darfst. Was darfst du nicht erwarten, dass es der Tisch ist, den du bevorzugen würdest? Es kommen so viele neue Menschen in diese Gemeinde hinein und nicht wenige davon kommen und sagen, ja, also in meiner alten Gemeinde, da gab es nur Küchentische. Und ich liebe Küchentische. Und hier im ICF gibt es nur Campingtische. Ihr seid überhaupt nicht gastfreundlich. Mit aller Liebe würde ich sagen, zu dieser Aussage hast du kein Recht. Wenn du neu bist, musst du dich möglicherweise auf neue Tische einlassen. Aber wir laden dich als Kirche ein. Bring doch den Tisch, der dich geprägt hat, mit. Bring doch diese Art von Tisch hier ein. Diese Kirche ist groß, sie ist offen, sie ist flexibel. Aber erwarte nicht, dass es hier nur die Tische gibt, die du magst. Du merkst schon, hey, das ist ganz schön spannend, das mit dem gastfreundlich. Das kann so unterschiedlich aussehen. Der zweite Wert, um den es heute noch gehen soll, ist großzügig. Ich bin großzügig mit Zeit. Merkt man manchmal. Nein, Spaß. Wann empfindest du einen Menschen als großzügig? Mal ganz ehrlich, kennt ja jeder von uns. Wir haben so unsere Kategorien. Da gibt es den einen, dem sagen wir, wow, der ist großzügig, ein anderer, Aber nach was für Kriterien macht man das? Wann nennt man jemand großzügig? Und das Spannende ist, ich habe wirklich lange, lange danach geforscht und gesucht, es gibt kein allgemeingültiges Ranking. Das existiert nicht. Großzügigkeit taucht nicht nur über einen Kanal auf. Und in unserem Kopf ist das sehr oft dieser materielle Kanal. Aber Großzügigkeit kann über ganz verschiedene Kanäle kommen. Da ist einmal das große Bereich der Ressourcen. Und Ressourcen meint jetzt alles, was man an Ressourcen zur Verfügung hat. Und die andere große Komponente, in dem dir Großzügigkeit begegnet, das ist emotionale Zuwendung. Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, Ermutigung, Vergebung. Über diese Kanäle begegnet dir Großzügigkeit. Die Frage ist aber jetzt, wann würdest du denn sagen, ja, die sind großzügig? Wann kommst du denn in eine Kirche hinein und sagst, das ist wirklich, also die leben das, das steht nicht nur auf dem One-Pager. Ob du jemanden als großzügig empfindest, hat nichts mit der Summe dessen zu tun, was er dir zuwendet, sondern mit seiner Intention oder deiner Erwartung. Und das finde ich ultra deep. Seine Intention oder deine Erwartung. Ich habe mal nachgedacht, es gibt schon so ein paar allgemeingültige Sachen. Ein großzügiger Mensch ist proaktiv. Das heißt, der reagiert nicht nur auf das Bitten, sondern er sucht nach Möglichkeiten zum Helfen. Ein großzügiger Mensch ist dienend. Er hat den Wunsch, anderen zu nützen oder ihnen Freude zu bringen. Er handelt nicht, weil er sich verpflichtet fühlt oder Anerkennung sucht. Ein großzügiger Mensch ist empathisch. Er kann die Bedürfnisse anderer erkennen und darauf eingehen. Und ein großzügiger Mensch ist selbstlos. Er gibt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das sind die Kriterien, von denen wir sagen, aha, dieser Mensch ist großzügig. Das Krasse ist, du wirst jemanden nur als großzügig wahrnehmen, wenn er deine Erwartungen übertrifft. Und zwar in jeglicher Hinsicht, emotional und materiell. Und das fand ich sehr, sehr spannend, als ich das gelesen habe. Das kann sein, der andere ist großzügig oder nicht, aber du wirst ihn nie als das wahrnehmen, wenn deine Erwartung zu hoch ist. Das finde ich crazy. Du kannst mit den großzügigsten Menschen der Welt unterwegs sein. Wenn deine Erwartungen zu hoch sind, wirst du sie nie als das wahrnehmen. Und du wirst immer enttäuscht leben und denken, was sind das alles für komische Typen um mich rum? Jetzt gibt es großzügige Menschen, die sind großzügig, um auf sich selber hinzuweisen. Und wir alle kennen solche Menschen. Ey, schaut mal, was ich geleistet habe. Schaut mal, was ich mir leisten kann. Schaut mal, wie erfolgreich ich bin. Hey, ich kann mir das erlauben, euch alle zum Essen einzuladen. Und ganz ehrlich, wir registrieren das, aber wir finden es nicht cool. Es gibt da so ein Ding in unserem Magen, wo wir irgendwie intuitiv merken, hey, diese Leute, nee. Und dann gibt es Menschen, die verhalten sich großzügig, um auf andere hinzuweisen. Und jetzt kommt Hollywood ins Spiel, weil das ist in Hollywood mega erfolgreich. Du bist großzügig, um auf deine Firma hinzuweisen. Es geht ja nicht um dich. Und das ist wirklich ernst, ist nicht ironisch gemeint. Ja, du bist dankbar für das, was deine Firma geleistet hat und deshalb gibst du das weiter und du weist auf deine Firma hin. Du weist vielleicht auf deine Familie hin. Du sagst, hey, wow, meine Familie, die ist so gut gestellt, die sind super und das sind auch charakterlich tolle Leute und deshalb bin ich großzügig. Vielleicht bist du das auch, um auf deine Kirche hinzuweisen. Das Krasse ist, sobald ein Mensch großzügig ist, um auf andere hinzuweisen, empfinden wir das als edel. Das ist ein tiefes Gefühl in uns. Das können wir gar nicht abschalten. Deshalb ist es in Filmen so erfolgreich. Das sind automatisch immer die Guten. Die können irgendwie auch schräge Dinge machen, aber mit dieser Haltung sind sie edle Menschen. Wir hier in dieser Kirche sind großzügig, weil wir auf Jesus hinweisen. Wir sind großzügig, weil wir auf ihn hinweisen, weil wir sagen, hey, wir können geben, weil er gegeben hat. Wir können sein, wie wir sind, weil er ist, wie er ist. Gott begegnet uns in Jesus. Und ich finde es mega krass, wenn du diese Attribute mal auf Jesus beziehst. Jesus war einladend. Er war gastfreundlich. An seinem Tisch war immer ein Platz. Er war proaktiv. Er lebte nicht, weil er dazu verpflichtet wurde. Er geht auf unsere Bedürfnisse ein und ist selbstlos. Und hier schließt sich diese Predigt und der Kreis in dieser Predigt. Ich habe dir am Anfang die Frage gestellt, warum kommen wir hier im ICF zusammen? Was ist der Grund, warum wir zusammenkommen? Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, diesem Jesus ähnlicher zu werden. Das ist unsere Triebfeder, das ist unser Ansatz. Es ist unsere Leidenschaft, Jesus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld damit positiv zu verändern, gastfreundlich und großzügig. Wir möchten uns von Jesus seinen Stempel immer mehr aufdrücken lassen. Wir wollen, dass, wenn man uns sieht, einen Abdruck dessen sieht, was er ist. Und ich lade dich ein, Lass uns aufstehen für dieses nächste Lied. Das Spannende, das wird dich jetzt die nächsten 4 Wochen begleiten, wenn wir über diese Werte reden. Ja, könnt ruhig aufstehen, das schafft ihr, glaube ich. Wenn wir in den nächsten 4 Wochen über Werte reden, dann ist eines der größten Gefahren, die es gibt, dass wir vergleichen. Das passiert so schnell. Thema Gastfreund, Thema Großzügig. Oh, dann gucke ich mir den Nachbar an, der da heute neben mir steht. Oh, leck, schneide ich gut ab. Der hat doch im Leben noch nie jemand eingeladen. Entweder wirst du stolz oder du wirst depressiv. Aber es geht nicht um Vergleichen. Es geht darum, dass Gott dich verändern möchte. Orientiert euch nicht an den Maßstäben dieser Welt, auch nicht an der von deinem Nachbarn, sondern an dem, was Gott für dich vorgesehen hat. Und ich lade dich ein, jetzt ein mutiges Gebet zu sprechen während diesem Lied. Vater im Himmel, wo kann ich gastfreundlicher werden? Wo kann ich großzügiger werden? Vater, und ich danke dir, dass du uns antwortest. Amen.
ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.